Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Wertschätzung, und zwar eine Wertschätzung zum neuesten Teil der Strategiespielreihe, für die die SSD-Karte erfunden wurde, Total War Warhammer 3. Und wie immer in diesem Format ist das kein Monolog, sondern ein Gespräch, und mit als Gesprächspartner um dieses Mikrofon versammelt ist Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
Hallo Dom. Und jetzt kannst du mir gleich erklären, warum für diese Serie die SSD-Karte erfunden wurde. Ich habe den Witz nicht verstanden.
Ach schade. Ah. Also folgendes. Menschen, die sich in diesem Franchise, in der Total War-Reihe schon mal begeben haben, die wissen, worauf ich anspiele. Den anderen erkläre ich es gerne. Diese Reihe, wenn man sie nicht, die Vertreter dieser Reihe auf der SSD-Karte, wenn man sie hat installiert, dann sind die Ladezeiten, egal wo man sich im Spiel befindet, mindestens 1 bis 4 Minuten lang. Vom Hauptmenü über das Intro bis hin zum Ladebildschirm zwischen einzelnen Schlachten und Gefechten. Man wartet sehr, sehr lange. Und deswegen direkt eigentlich der wichtigste Tipp vorneweg im Umgang mit Total War Warhammer 3. Bitte, liebe Menschen, installiert es auf der SSD-Karte.
Okay, 4 Minuten ist ja tatsächlich heftig. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich habe ja in meinem Leben schon das ein oder andere Total War Spiel gespielt. Die Reihe gibt's ja schon sehr, sehr lange und sie hat unterschiedliche Szenarien. Jetzt reden wir über das Warhammer Fantasy-Szenario. Aber ich kann mich erinnern, ich habe das Medieval Total War, also dass das im Mittelalter spielt. Ich habe ein Rome Total War mal angefangen. Also das, der Name sagt es schon. Im antiken Rom spielt. Und ich bin mit der Serie, obwohl ich immer wollte, nie so richtig warm geworden, weil die Schlachten sind halt Echtzeitstrategie. Aber es gibt ja auch noch den rundenstrategischen, wobei nicht wirklich rundenbasiert das Ganze ist, oder?
Ist tatsächlich rundenbasiert.
Ist tatsächlich,
genau.
Okay, dann habe
ich jede Fraktion ein Zug.
Ah, dann habe ich es falsch erinnert. Und mit diesem ganzen Strategieteil, diesem Globalstrategieteil, der so ein bisschen Civilization Light ist, den fand ich immer toll. Und dann kam es immer zu den Rundenschlachten und ich habe gedacht, zu den Echtzeitschlachten, und ich habe gedacht, ach, das macht mir ja keinen Spaß. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was du zu dem Total War Warhammer 3 erzählst, denn ich habe ja in meiner Jugend viele, viele Jahre lang Warhammer gespielt, also das Tabletop-Spiel. Warhammer Fantasy mit den Zwergen und Warhammer 40k, die Science-Fiction-Variante mit den Space Wolves. Und jetzt bin ich ja sehr gespannt, ist das vielleicht mal das Total War für Jochen?
Also, in die Länge werden wir jetzt besprechen, warum ich zu folgendem Fazit jetzt schon vorneweg komme. Ich glaube, das ist so wie eine von diesen Weinflaschen, die du noch eine Woche oder in dem Fall vielleicht einen Monat länger im Keller lässt, bevor du sie dir so richtig genießend ins Glas schenkst. Total War Warhammer 3 ist, wenn man keine Berührung mit dem Franchise hat, ein unglaublich beeindruckendes Spiel voller wahnsinnig durchdachter Details, einer großen Liebe zu diesen Details, vor allem was die Ausgestaltung der Fraktionen angeht. Aber es gibt so ganz viele kleine und ein großes Problem, von denen ich ausgehend sagen würde, lieber noch warten. Noch ein bisschen warten, ne? Wenn man es gekauft hat, wird sich später irgendwann hoffentlich richtig lohnen. Und wenn man es noch nicht gekauft hat, bitte noch ein bisschen warten. Das kann ich schon vorweg.
Da bin ich ja gespannt. Insbesondere angesichts der grandiosen Wertungen, die das Ding überall abgekriegt hat. Bei Metacritic, glaube ich, gerade ein 86er-Schnitt, viele 90er-Wertungen und so weiter. Und jetzt sagst du, man soll es liegen lassen. Da bin ich gespannt auf die Wertschätzung. Vielleicht zum Einstieg mal die Frage, wir haben jetzt ja schon geklärt, also das Total War kann man sich wie so 2 Strategiespiele in einem vorstellen. Es gibt so einen global, in Anführungszeichen, strategischen Ansatz, also auf so einer runden Weltkarte im Warhammer-Universum, nehme ich an. Und wenn es zu den eigentlichen Schlachten kommt, finden die als große Echtzeit-Massenschlachten statt. Das kann man so sagen, oder?
Ganz genau. Und traditionell, das ist auch so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal des gesamten Franchises, das gibt's jetzt auch schon seit über 15 Jahren, diese Total War-Spiele. Das ist so das Alleinstellungsmerkmal, die Kombination aus Rundenstrategie und Echtzeitstrategie. Traditionell war ursprünglich, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, ich habe diese ganzen Spiele seit 2005 immer mitverfolgt und ausgiebig gespielt, da war der Schwerpunkt immer auf diesen Echtzeitschlachten. Das war immer die Idee, diese Faszination, die Einheiten, die man über die Weltkarte bewegt, dann auch wirklich in 3D-Gefechten in Echtzeit herumführen zu können, während diese rundenbasierte Strategie für mich zumindest, wie du sie auch schon beschrieben hast, eher als Light-Version von anderen Rundenstrategiespielen vorkam. Da gibt's zwar auch Wirtschaftsaspekte und Reichsverwaltung und Stadtausbau, aber alles fühlte sich immer so ein bisschen an wie eine Vorbereitung auf die Schlachten dann. Und diesen Schwerpunkt hat jetzt diese Warhammer-Reihe und auch schon einige andere Spiele der Total War-Reihe davor so ein bisschen verschoben. Die Schlachten, über die werden wir noch sprechen, sind immer noch also beeindruckend anzusehen. Vielfach wird da immer das Wort kinoreif gewählt und ich muss in dem Fall mich dem auch anschließen. Aber es gibt jetzt auch immer mehr den Wunsch und den Fokus auf die Kampagne, auf die Rundenstrategie, in der versucht wird, so Story-Elemente einzubauen.
Ach guck, dann klingt das ja jetzt schon mal sehr viel mehr wie ein Total War für Jochen. Also vielleicht da mal wieder in die Reihe reingeguckt, wenn die sich in die Richtung entwickelt hat. Aber jetzt, was mich als allererstes interessiert, als alter Warhammer-Hase und Veteran, welche Fraktionen sind denn im Spiel? Weil wir wissen, Warhammer ist eine Tabletop-Spiele-Reihe mit Zinnminiaturen von Games Workshop. Die gibt es schon ewig und drei Tage. Die entwickelt sich auch stetig weiter und erfindet sich gerne mal mit kompletten neuen Regelwerken neu. Und ich nehme an, dass einige der Fraktionen, die früher im Spiel waren, als ich das noch zu Schul- und Universitätszeiten gespielt habe, in der aktuellen Ausgabe gar nicht mehr drin sind. Ich weiß gar nicht, ob es die Zwerge so immer noch gibt, ob die in Total War Warhammer 3 drin sind. Welche Fraktionen sind denn drin? Was kann man denn aus diesem Warhammer-Universum alles spielen?
Ja, also generell, die Welt von Warhammer ist eine riesengroße, von ihren Kontinenten ganz grob orientiert an den realen Kontinenten, die wir auch in unserer Welt kennen. Und den Ausschnitt, den Total War Warhammer 3 jetzt erstmal gewählt hat, das ist ein relativ kleiner, aber das kennt man auch von den beiden Vorgängerspielen schon. Der wird immer erstmal nur ein Teil der Spielwelt zugänglich gemacht. Und der in Warhammer 3 dreht sich vor allem im Schwerpunkt um das Reich von Kislev. Und das Reich von Kislev, das Reich von Kislev, ja, das kann man umschreiben für jene, die das noch nie gesehen haben, im Grunde wie die Russland der Warhammer-Welt im Grunde. Von bestimmten Begriffen, die wirklich 1a aus der Realgeschichte übernommen wurde, wie die orthodoxe Kirche oder im Spiel wird es auch das Mutterland genannt, bis hin zur Ästhetik dieser Fraktion, ganz doll angelehnt an die Russen. Und das ist eine der 8 Fraktionen, wenn man vorbestellt hat übrigens, eine der 8 Fraktionen, ansonsten 7, die man spielen kann. Soll ich die anderen auch mal kurz hier vorstellen?
Ja.
Oder willst du erst die Kislev?
Nein, aber über Kislev wird noch zu reden sein, meine Damen und Herren und Herr Schott. Aber sag mal noch die anderen, das sind ja wirklich eine Reihe von verschiedenen Fraktionen.
Ja, tatsächlich. Und zwar dann gibt es noch die Kathai, ich spreche sie einfach mal so aus, man kann sie auch auf Englisch Cathay oder Cathay aussprechen. Das ist im Grunde eine Anlehnung an chinesische Kaiserreich, auch da werden die meisten Menschen jetzt schon ein Bild vor Augen haben. Dann gibt es noch
Wenn du eine Schlacht gegen Kathai gewinnst, gibt es dann viele Kathai-Leichen?
Oh, okay. So, jetzt sind wir quitt. Also erst die SSD-Karte und jetzt das. Sind wir wieder ausgeglichen. So, dann gibt es noch eine Fraktion der Chaos-Dämonen. Das ist so ein Mischmasch aus den 4 Chaos-Göttern, die es auch in der Warhammer-Welt und in dem Spiel gibt. Also das ist eine eigene Fraktion, die Chaos-Dämonen. Und die können Einheiten rekrutieren aus den 4 Chaos-Götter-Fraktion, die es außerdem auch noch gibt. Und zwar ist es einmal der Chaos-Gott Khorne. Das ist so ein bisschen der Blut- und Kriegsgott der Warhammer-Welt. Dann der Chaos-Gott, oder ich glaube Göttin Tsinch, schwer auszusprechen, Tsinch. Das ist so ein bisschen viel Sex, viel Erotik, viel Dominatrix-Ästhetik. Dann gibt es noch die Chaosgötter des Nörgel. Das sind so die Pestvögel quasi, die mit ganz viel Pestilenzien zu tun haben. Und dann noch die Slanish. Das ist so Fiebertraum, Zwischenwelten, Ästhetik. Und dann, wenn man das Spiel vorbestellt hat, wie ich, dann, ich weiß, wir können später noch über mich lustig machen, dann kriegt man noch eine extra Fraktion dazu, und zwar die Ogre. Und das sind alle.
Ach, guck mal, Ogre ist jetzt eine eigene Fraktion in Warhammer. Das sieht man, wie lange ich das schon nicht mehr gespielt habe.
Die waren im Vorgängerspiel eine Söldlerfraktion und da haben schon die Geeks, die richtig tief in der Welt in dem Spiel drin sind, schon vermutet, ach guck mal, die bauen die hier jetzt als Söldner ein und testen schon mal so ein bisschen aus, wie die so ankommen und machen sie dann zur Vorbestellerfraktion und genauso ist es passiert.
Aber jetzt wird über Kislev zu reden sein.
Ja.
Ich nehme an, du hast ja schon erzählt, also Kislev ist, die gab es schon, als ich damals gespielt habe und ich hatte eine brillante Schlacht, eigentlich mit den Zwergen, aber mit Kislev-Unterstützung. Und die waren ja damals schon so ein bisschen das russische Zarenreich. Damit kann man es wahrscheinlich vergleichen so ein bisschen, weil zumindest die Eiskönigin, das war damals ihre Anführerin, weiß nicht, ob die immer noch so heißt, jetzt gibt's ja den Disney-Film, die war auch Zarina von irgendetwas. Gibt's die noch?
Ja, genau. Die ist eine der Fraktionsanführerinnen. Das ist so eine Besonderheit, die ich vielleicht kurz mal in einem Satz erklären muss. Diese Fraktionen, die werden repräsentiert durch so einen Fraktionsanführer. Und normalerweise haben diese Fraktionen immer mindestens zwei Fraktionsanführer, die dann nochmal so ein bisschen einen kleinen Schwerpunkt vorgeben. Also jetzt am Beispiel von Kislev, da gibt's einmal die Katharina, wie sie in der deutschen Version hier heißt, die eine, ja, im Grunde wirklich Eiskönigin ist, die auch einen großen Schwerpunkt legt auf magische Fähigkeiten rund um Eis und Eisbeschwörung. Und ihr Counterpart ist so ein russisch-orthodoxer Priester, möchte ich sagen. Im Spiel ist er einfach nur der Vorsteher der orthodoxen Kirche. Aber also ohne Witz, wenn man sich Screenshots anguckt, das ist 1:1 angelehnt an die sogar moderne russisch-orthodoxe Kirche. Und er ist so einer, der sagt, nein, mit Magie wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind noch hier die klassischen Bogenschützen und Säbelrassler. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wie diese Fraktionen aufgeteilt sind.
Ach, guck mal, da haben sie meine Schlacht gerettet. Meine Schlacht damals gegen die Untoten. Ja. Mein größter Sieg in Warhammer Fantasy jemals, da habe ich gegen einen Kumpel gespielt, der hat damals die Untoten gespielt und deren Anführer, der hieß Nagash, das weiß ich noch, der hatte eine Sonderregel. Das heißt, wenn der gestorben ist, das war eine total übermächtige Figur, so riesen Gizin-Miniatur, total imbalanced Werte und alles. Mit dem großen Nachteil, wenn er gestorben ist, war die Schlacht automatisch verloren als Anführer. Damals halt am Tabletop. Das haben wir damals bei meinem Vater im Arbeitszimmer, weil der so einen riesengroßen Holztisch hatte, hatten wir das damals gespielt. Und ich habe die Zwerge gespielt. Und es war auch wirklich eine riesige Schlacht, weil wir genug Platz auch hatten, um irgendwie ein paar tausend Punkte, Armeen, also jede einzelne Miniatur und Einheit kostet irgendwie Punkte. Und je mehr Punkte man zur Verfügung hat, desto mehr Einheiten kann man einsetzen. Braucht man natürlich entsprechend große Tische bei diesen Tabletop-Spielen. Und wir haben eine gewaltige Schlacht zwischen den Zwergen und Untoten gemacht. Und ich hatte noch, das durfte man damals, weiß nicht, ob das immer noch so ist, durfte man einen bestimmten Prozentsatz, so 10% der eingesetzten Punkte, durfte man von befreundeten Fraktionen nehmen. Und ich hatte die Eiskönigin von Kislev zusammen mit ihrer Leibgarde. Das war so meine Verbündeteneinheit. Und dann kam es zu dieser Schlacht und die Zwerge haben voll aufs Maul bekommen. Ich habe nicht sonderlich gut gespielt, glaube ich, jetzt in Erinnerung, ist schon eine ganze Weile her. Und meine einzige Chance, diese Schlacht noch zu drehen, war Nagash, also diese Untoten-Obereinheit umzubringen. Das Problem war allerdings, dass Nagash einfach schneller war als alle meine versammelten Zwerge, ja, auf ihren kleinen Stummelbeinchen. Die konnten einfach nicht weit genug laufen und dann haben wir so ein paar Runden Lauf-Nagash-Lauf über die ganze Schlachtfeld gespielt und meine doofen Zwerge kamen einfach nicht dran. Also die Figuren, die tatsächlich einen Shot gehabt hätten, ihn umzubügeln. Und dann im letzten Moment, ja, wie Gandalf damals bei Helm's Klamm, kam die Eiskönigin von Kislev angeritten, weil dann fiel mir ein, die kommt dran, weil die saß auf einem Gaul. Das Problem ist, die hatte gegen Nagash nicht den Hauch einer Chance, aber sie konnte ihn genau eine Runde lang beschäftigen, bis meine stummelbeinigen Zwerge da waren, um ihn umzuhauen.
Wahnsinn, wie sowas hängen bleibt, ne? Wahnsinn. Ich habe damals in derselben Zeit den White Dwarf regelmäßig gelesen. Das ist so ein bisschen die Monatszeitschrift für alle Menschen, die was mit Tabletop zu tun haben. Da werden dann Miniaturmaltechniken vorgestellt, neue Figuren, die man sich kaufen kann, aber auch so Schlachtberichte. Da spielen dann Leute solche Schlachten, die du gerade beschrieben hast, und dann wird das im White Dwarf in dieser Zeitschrift nacherzählt. Und da habe ich mich auch immer gefühlt, als wäre ich dabei gewesen. Und sowas eben gerade auch. Also Gänsehaut pur einfach.
Und das Schöne war, wie mein Kumpel ausgeflippt ist, weil die Eiskönigin Katharina, die Zarin, hatte keine Chance gegen Nagash. Ihr einziger Zweck war, ihn eine Runde zu beschäftigen, damit die Zwerge eine Runde Zeit hatten, um nahe genug dran zu kommen. Und dann gab es diese Regel, wenn eine Einheit im Nahkampf ist, dann darf sie sich nicht einfach aus dem Nahkampf rausbewegen. Und wirklich, die Eiskönigin von Kislev hat anscheinend gerufen, für die Zwerge, und ist in den Selbstmord geritten.
Eieiei, das sind Szenen. Aber solche können sich eben, und das ist auch das Faszinierende, in diesem Warhammer 3 Spiel auch abspielen, weil diese Echtzeitschlachten, wir werden wie gesagt noch drüber sprechen, die sind einfach spektakulär inszeniert. Also was sich da alles über diese Bretter, über die Schlachtfelder rollt, das ist schon also einfach spektakulär anzusehen.
Vielleicht aber jetzt an der Stelle mal ganz kurz die Frage, wenn wir schon über die Fraktionen reden, wie unterschiedlich spielen sich denn die Fraktionen? Ich meine, es ist schön und gut, wenn ich in so einem Strategiespiel zig verschiedene Fraktionen habe, ich denke jetzt auch an sowas wie Civilization, aber die müssen sich ja auch unterschiedlich spielen, unterschiedliche Einheiten haben, unterschiedliche Schwerpunkte haben, unterschiedliche, ich weiß nicht, Gebäude und so weiter und so fort. Das heißt, wie viel steckt denn da auch an Wiederspielwert in den einzelnen Fraktionen drin?
Also dafür gibt's wirklich eine Eins mit Sternchen. Das kann ich mit bestem Gewissen sagen. Und zwar, die Warhammer-Spiele waren schon immer sehr gut, die einzelnen Fraktionen voneinander zu unterscheiden. Und Warhammer 3 treibt das in meinen Augen nochmal auf die Spitze im positivsten Sinne. Sowohl, und das ist am einfachsten zu sagen, alle Fraktionen haben, natürlich, ich sag das mit der Selbstverständlichkeit, alle eigene Einheiten, die komplett den Hintergrund der eigenen Kultur, der eigenen Geschichte widerspiegeln. Auf der einen Seite hast du eben wie zum Beispiel Kislev, hier hat gerade die Klingel geläutet. Da muss ich mal ganz kurz ranjochen. Entschuldige.
Okay, meine Damen und Herren, ja, das ist Live-Fernsehen, ja, wie früher bei Thomas Gottschalk, als er noch Wetten, dass moderiert hat, wobei ich glaube, der moderiert das ja irgendwie gerade wieder, ich habe irgendwie sowas gelesen und der macht irgendwie komische Altherrenwitze. Auf jeden Fall, meine Damen und Herren, das ist jetzt so ein bisschen wie Live-Fernsehen zur guten alten Zeit, als man noch analoges, lineares Fernsehen geschaut hat. Ich stehe hier jetzt einfach und habe in der Zwischenzeit einfach mal kurz gegoogelt, welche Einheiten es eigentlich gibt, während der Dom erzählt hätte. Jetzt kann ich Ihnen zum Beispiel sagen, es gibt Plague Toads. Das gefällt mir schon mal. Also es gibt offensichtlich irgendwelche Seuchenkröten. Seuchenkröten sind gut. Seuchenkröten sind super. Mehr Spiele bräuchten, glaube ich, Seuchenkröten. Mal gucken. Ich höre den Dom da im Hintergrund. Ah, da ist er wieder.
Hallo. Entschuldigung. Ich habe mir Pflanzen bestellt und wenn ich die nicht entgegennehme, dann muss ich hier 4 Kilogramm Pflanzen durch die Stadt tragen. Deswegen entschuldige, es tut mir sehr leid.
Es ist alles gut. Ich habe ja hoffentlich die Zuschauer und Zuhörerinnen und Zuhörer in der Zwischenzeit unterhalten. Ich bin nämlich wir haben rausgefunden, es gibt Seuchenkröten.
Ja, och, genau, sehr gut. Guck mal, kann ich direkt da einfach weitermachen. Es ging ja gerade um die Besonderheiten der einzelnen Fraktionen und wie die sich unterscheiden. So, Seuchenkröten, das ist zum Beispiel eine der Einheiten der Nörgel, also dieses Chaosgottes, der sich spezialisiert auf Pestilenzien und Krankheit. Und das ist eine Einheit, die gibt's selbstverständlich nirgendwo anders. Das ist sein Ding. Wenn wir nochmal zu Kislev gehen, da gibt's dann die klassischen Bogenschützen, da gibt es Streitwagen, die von Eisbären gezogen werden. Wenn wir eine Fraktion nehmen, wie zum Beispiel die Ogre, da gibt es natürlich eigene Einheiten, die riesengroße Kanonen einfach in der Hand tragen und damit schießen, wie als wären das Musketen. Also auf dieser Einheitenbasis, super individuell, erkennt man sofort, welche Fraktion vor sich hat. Aber das ist ja auch etwas, würde ich sagen, im Jahr 2022 von so einer großen Produktion, das setzen wir auch ein bisschen voraus. Jetzt wird's aber spannend, denn auf der Kampagnenkarte spiegeln sich diese Einzigartigkeiten auch wieder. Jede Fraktion hat eigene individuelle und einzigartige Gameplay-Mechaniken, die nur für diese Fraktion gelten. Ich nehme mal ein Beispiel, das besonders leicht zu erklären ist. Die Ogre zum Beispiel, die müssen ständig fressen. Die fressen die ganze Zeit Fleisch. Und das äußert sich als Gameplay-Mechanik auf der Kampagnenkarte, also in dieser Rundenstrategie-Struktur oder Phase so, dass diese Ogre-Armeen einen Ticker haben, der langsam heruntertickt. Und dieser Ticker zeigt dir an, wie viel Fleisch die quasi gerade im Lager mit dabei haben, wenn die umherziehen. Und wenn du mit einer Armee eine lange Zeit nicht gekämpft hast, dann haben die irgendwann keinen Fleischvorrat mehr und dann fangen die Truppen entweder an zu rebellieren und hauen ab oder sie greifen einander an. Das heißt, die Ogre-Armeen funktionieren immer so, dass du regelmäßig in die Schlacht ziehen musst. Und das passt zu dem Hintergrund der Fraktion und gibt dir aber auch strategische Herausforderung. Ich hatte wirklich schon tolle Momente, da habe ich eine Stadt belagert als Ogre-Fraktion und die Belagerung ging aber so lange, dass meine Ogre langsam angefangen haben zu meckern. Die hatten nichts mehr zu fressen. Und wenn ich jetzt ein kluger Stratege gewesen wäre, hätte ich gesagt, nö, wir warten selbstverständlich so lange, bis unsere Gegner, die wir gerade belagern, so weit ausgehungert sind, dass wir problemlos angreifen können. Das wäre so strategisch mit jeder Fraktion die richtige Herangehensweise gewesen. Aber die Ogre haben halt Stunk gemacht. Die haben gesagt, wir haben Hunger. Und dann musste ich angreifen, obwohl das strategisch gar nicht so klug war, aber die Armee hätte sich sonst zersetzt. Und das sind so Momente, da schreibt das Spiel kleine Geschichtchen wegen dieser Spielmechaniken. Lass mich noch kurz ein weiteres Beispiel nennen, nur um mal so eine Bandbreite zu hören. Ich habe schon erzählt von dieser Fraktion der Cathay, das chinesische Kaiserreich im Grunde. Die haben eine Yin- und Yang-Mechanik. Die funktioniert so, dass diese Fraktion dir immer anzeigt, wie Yin und Yang gerade in Balance sind. Und jedes Gebäude, das du bauen kannst in den Städten, wird entweder dem Yin-Symbol oder dem Yang-Symbol zugeordnet. Und nur wenn es dir gelingt, immer die Balance zwischen Yin und Yang zu halten, bekommst du besonders starke Boni für deine Wirtschaft. Und dann sitzt du eben davor, vor deinen Produktionsketten und denkst dir, Ich bräuchte eigentlich dieses Gebäude, könnte aber ein etwas anders gewichtetes Äquivalent bauen, um diesen Bonus zu erhalten. Und das gibt's eben für jede Fraktion und das ist wirklich ganz toll gelungen.
Ach guck, das erinnert mich ein bisschen an Endless Space 2, was ich vor längerer Zeit schon mal gespielt und ich glaube eine Viertelstunde hier zugemacht habe, das auch so ein bisschen Civilization im Weltall ist, aber im Gegensatz jetzt selbst zu den neueren Civs, die ja durchaus unterschiedliche Anführer und unterschiedliche Fraktionen, die sich auch im Detail deutlich unterschiedlich spielen, aber das hier klingt ja schon, da spielt sich jede Fraktion komplett anders.
Komplett, ja. Und da wird auch nichts recycelt. Also die Interfaces, die du da siehst bei diesen einzelnen Gameplay-Elementen, sind für jede Fraktion wirklich extra Design. Von dem Yin und Yang-Anzeige bis hin zu dem Ogre-Schlachtfest, alles ist einzigartig.
Sehr schön, das klingt cool. Sowas mag ich ja, das mochte ich auch damals sehr bei Endless Space 2, dass du zwar dasselbe Spiel spielst, aber auf eine sowas von völlig andere Art und Weise, die jetzt bei einem Civilization, gut, anderer Ansatz beim Civilization, soll es gar nicht als Kritik rüberkommen, auch einfach durch die schiere Anzahl der Fraktionen, die du dort hast, da wird man jetzt kaum 20 Fraktionen so ausbalancieren können, dass die sich wirklich komplett unterschiedlich spielen, da wird man es paar weniger haben müssen, aber sowas mag ich ja, wenn Strategiespiele das machen und sich wirklich gänzlich unterschiedlich spielen und ich bei jeder Fraktion eine neue Strategie benötige, einfach weil es halt auch, und das will man ja eigentlich bei so einem großen Strategiespiel, dass man das hunderte von Stunden spielen kann und neue Taktiken ausprobieren kann und neue Strategien probieren kann. Und das finde ich immer super, wenn die das machen. Reden wir mal kurz über die Echtzeitschlachten oder hast du noch was zu dem Thema?
Nö, können wir gerne machen.
Weil bei den Echtzeitschlachten ist es ja so, das ist jetzt der Teil, der mich jetzt ganz persönlich als nicht großer Echtzeitstrategie-Fan interessiert, ist, wir haben ja schon gesagt, es kommt zu sehr großen Schlachten, Belagerungsschlachten, ich nehme an auch mit Belagerungsmaschinen und so weiter. Wie hektisch spielt sich das? Beziehungsweise wie muss ich mir die Echtzeitstrategie-Schlachten vorstellen? Ist das eher ein Command & Conquer? Ist das eher wie vielleicht früher die Age of Empires, die sich zumindest in meiner Erinnerung deutlich gemächlicher gespielt haben? Ist das was für Leute, die jetzt vielleicht sagen, so mit, keine Ahnung, StarCraft und Command & Conquer und so, das war mir immer zu hektisch und zu fummelig. Zu fummelig jetzt im Sinne von einem, ich muss halt sehr viel klicken und sehr schnell über die Karte hechten. Wie spielen die sich? Wie kann ich mir die Echtzeitschlachten vorstellen?
Also vielleicht reden wir zuerst über die Feldschlachten, die offenen Feldschlachten, dann über die Belagerungsschlachten, weil die sind jeweils so ein bisschen eigen, auch mit den Problemen, die sie so haben. Also vielleicht erstmal die Feldschlachten. Das ist wohl, würde ich sagen, knapp die Mehrheit der Schlachtart, die man so ausfechtet. Das heißt einfach zwei oder auch mehrere Armeen begegnen sich auf dem offenen Schlachtfeld. Auch übrigens, ich nehme das immer so selbstverständlich hin, weil ich die Reihe schon so gut kenne, aber ich möchte es eigentlich nochmal hervorheben, weil es ja doch was Tolles ist. Wenn sich diese Armeen auf dieser Globalstrategie Karte irgendwo begegnen, dann generiert das Spiel aus der Umgebung, aus dieser Welt quasi, wo sich auf den Kacheln sich die Armeen gerade berühren, dann das Schlachtfeld heraus. Das heißt, wenn sich Armeen an einem Fluss begegnen, dann wird auch ein Fluss gezeigt. Wenn in der Nähe eine Siedlung zu sehen ist, dann wird die auch von dem Echtzeitschlachtfeld aus zu sehen sein. Das nur nochmal als Rahmung. Genau. Und die Schlacht kann man sich so vorstellen, bei den offenen Feldschlachten natürlich, je nach Fraktion, die man spielt, kann sich das auch sehr unterschiedlich anfühlen, aber prinzipiell sind das eher langsame und eher längere Schlachten. Also man bewegt dann diese riesigen Armee-Blobs aufeinander zu und versucht dann die ganz klassischen Möglichkeiten der Schlachtführung, sage ich mal, für sich auszunutzen. Das heißt, Flankenangriffe versuchen, Bogenschützen rechtzeitig zurückziehen, Kavallerie sinnvoll einsetzen. Ergänzt wird das Ganze noch durch Magier und Magierinnen, die verschiedene Zaubersprüche ausüben können und natürlich eine ganze Palette an Monstern. Die haben alle verschiedene Eigenschaften, man kann da relativ tief gehen, also von Einheiten, die rüstungsdurchdringende Waffen haben, bis Einheiten, die Panik verbreiten. Das ist ein relativ komplexes System, aber auch eines, das man nicht irgendwie erst mit so einem Lehrbuch auswendig lernen muss, bevor man Spaß haben kann, sondern das ist so ein klassischer Fall von Learning by Doing. Man kämpft und merkt so, huch, diese Einheit hier scheint extrem viel Schaden anzurichten, wenn sie von hinten irgendwelche Bogenschützen angreift, lese ich mir vielleicht mal durch, was steht denn in dem Infokarteiblättchen da im Spiel. Muss man aber auch nicht machen, auch so erkennt man einfach, wie die Einheiten funktionieren. Das ist so ganz grundlegend, also eher langsamer und eher längere Schlachten als zum Beispiel ein, jetzt extrem anderes Beispiel, ein StarCraft 2, wo man ja vom Klicken gar nicht mehr wegkommt von der Maus, weil man da jeden Millimeter arrangieren muss.
Wie taktisch tief sind die Schlachten denn?
Ja, jetzt kommt nämlich das Punkt. Also bei solchen Spielen ist ja immer die Frage, die KI. Was ist mit der KI? Weil die entscheidet über.
Aber, und bei Total War, ich kann mich noch dran erinnern. Ja. Auch noch zu GameStar-Zeiten und Co. Da kam, glaube ich, Rome 2 raus und sehr viele Leute auch in der Redaktion so, oh, die KI und ach, hätten wir das mehr abwerten müssen sozusagen. Ja. Ich, keine Ahnung, nie gespielt Total War Rome 2, aber das begleitet die Serie ja schon seit, keine Ahnung.
Ja, Total War 2, Rome 2 war wirklich, das war nochmal der ganz schlimme Höhepunkt, das war also furchtbar katastrophal, was die KI da angestellt hat, beziehungsweise nicht angestellt hat. Seitdem, das ist so die Meinung in der Hardcore-Community und das würde ich auch so unterschreiben mit meinen Eindrücken, hat sich das stetig in den einzelnen Releases danach verbessert. In den Feldschlachten funktioniert die KI noch mit am besten, das heißt, sie zieht tatsächlich Truppen zurück, wenn sie merkt, hier sind zum Beispiel gerade Bogenschützen in Gefahr, überrannt zu werden von Kavallerie. Sie versucht Flankenangriffe. Sie versucht Einheiten mit Speereigenschaften, die sich zum Beispiel in Wäldern verstecken können, auch genauso einzusetzen. Das halte ich tatsächlich für relativ kompetent, aber jetzt, ich persönlich spiele das jetzt auch schon länger. Ich muss aber auch sagen, man versteht dann schon, wie die KI so tickt. Also man lässt sich dann nur noch selten überraschen, aber es ist trotzdem manchmal schön, einfach zu merken, dass die KI in Anführungszeichen nachdenkt. Also Flankenangriffe versucht, Monster einsetzt, dass sie mich überrollen oder dass sie ihre Fähigkeiten auch benutzen. Das ist toll. Das größere Problem bei der Feldschlacht liegt gar nicht so sehr bei der KI, sondern bei einer Besonderheit, die leider relativ häufig auftritt. Das kann man patchen, aber wenn ich so in die kommenden Patchnotes, die schon angekündigt wurde, schaue, wird das noch nicht unmittelbar behoben werden. Und deswegen ist das jetzt auch Gegenstand meiner Kritik, und zwar das Verstärkungssystem. Klingt jetzt nach einem Riesenthema, aber das sind jetzt nur ein paar wenige Sätze und dann ist jedem das Problem klar. Das Spiel funktioniert bei diesen Verstärkungen so, dass ich, wenn ich einer Armee begegne, die in ihrer unmittelbaren Nähe eine verbündete Armee hat, dass ich auch dieser zweiten Armee dann irgendwann auf der Schlacht begegnen muss. Das heißt, die Echtzeitschlacht beginnt, ich habe meine Armee, der Gegner hat seine Armee, aber er bekommt nach, sagen wir, 30 Sekunden nochmal Verstärkung. Und die spawnt irgendwo auf dieser Echtzeitstrategiekarte. Das wird mir aber schon vorher angezeigt als derjenige, der keine Verstärkung bekommt. Und das ist ganz oft an Stellen, also eigentlich sogar immer, ich würde sagen immer, das ist immer an Stellen, die denkbar doof ist für die KI, dort ihre Verstärkung zu bekommen. Das ist an Stellen an der Karte, die ganz nah an meinem Spawn, an meinem Startgebiet in dieser Schlacht liegen, was bedeutet, ich kann dort einen Kessel des Todes aufbauen. Ich kann alle meine Truppen zu dem Verstärkungspunkt ziehen und quasi die rein spawnenden Einheiten, die von außen auf das Schlachtfeld kommen, alle einzeln abfangen. Und dadurch gewinne ich selbst Schlachten, wo mir die KI vorher bei dieser Übersichtskarte sagen würde, eigentlich kannst du es gleich lassen, du hast keine Chance. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich will nicht sagen, dass das keinen Spaß macht, diese Korridore aufzubauen und zu gucken, wie die Gegner da doof reinlaufen. Aber aus so einer taktischen und KI-Anspruchsperspektive ist das halt Quatsch.
Dass die ihre KI nicht mal wirklich in den Griff kriegen. Sie hatten ja jetzt echt genug Spiele Zeit.
Ja, und jetzt haben wir noch nicht mal über die Belagerungsschlachten gesprochen. Oh. Da wird's nämlich ja. Oh. Da wird's richtig abenteuerlich.
Dann gleich mal hopp hopp dumm. Belagerungsschlacht klingt ja eigentlich immer cool. Ich meine, so große Belagerung. Ich habe vorher schon mal in einem anderen Kontext Helms Klamm genannt. Mhm. Und teilweise, wenn man sich die Screenshots anguckt, natürlich sieht's jetzt nicht wirklich so beeindruckend aus, wie vielleicht jetzt die Herr der Ringe-Filme in Blu-ray auf dem großen 4K-Fernseher oder so. Aber es geht schon in die Richtung. Also gewaltige Armeen mit Belagerungsmaschinen marschieren halt auf die Verteidiger zu. Und Mauern werden kaputt gemacht und so weiter. Ich glaube, das ist ja einer der großen Reize an der Serie, dass sowas eben drin ist. Ich erinnere mich auch noch bei Medieval zum Beispiel, also diese mittelalterlichen Schlachten mit den, ich habe jetzt den Namen der Belagerungsmaschinen vergessen. Aber das sieht ja alles schon mal sehr, 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 sehr imposant aus. Und da gibt's KI-Probleme.
Ja, und das muss ich auch nochmal vorher hervorheben, die Städte selbst also wirklich wunderschön gestaltet. Also ich kann die Überstunden fast schon spüren der Belegschaft, wenn ich mir das angucke. Das sind Details in der Architektur, die wären gar nicht notwendig gewesen eigentlich. Da guckt kein Mensch drauf, aber also es gibt unterschiedlich große Städte, es gibt unterschiedliche Architekturstile, es gibt Details, die wird niemand jemals sehen, außer halt ich, weil ich jetzt für diese Wertschätzung besonders drauf geachtet habe. Aber es ist beeindruckend, wie toll und atmosphärisch diese Städte sind und auch natürlich wieder ganz eigen, je nach Fraktion, die gerade über diese Stadt herrscht. Die streichen die in einem ganz eigenen Ton an. So. Und jetzt kommen wir mal zu den Schlachten dann selbst. Erstmal sitzt man wohlwollend, ich zumindest, vor dem PC und denkt sich, ach guck mal, da haben sie sich noch ein neues System für die Belagerungsschlachten überlegt, nämlich eines mit Kontrollpunkten. Jetzt ist nämlich die Stadt eingeteilt in verschiedene Kontrollpunkte und wenn man die eingenommen hat, generiert man so eine Art Punkteressource, mit der man während der Belagerungsschlacht Türme errichten kann oder auch Barrikaden. Das bricht so ein bisschen mit der Immersion, weil die wie bei so einem Tower-Defense-Spiel zum Beispiel, wie aus dem Nichts aufploppen mit so einer kurzen Aufbauanimation. Aber auf einer strategischen Ebene ist das sehr spannend, weil man da versuchen kann, um Kontrollpunkte zu kämpfen, Punkte zu verdienen, dann vielleicht doch nochmal eine Barrikade aufzubauen, das irgendwie in die Länge zu ziehen. Theoretisch. In der Praxis hat die KI auch jetzt schon mehrere Wochen zum Zeitpunkt der Aufnahme nach Release die allergrößten Probleme mit diesen Kontrollpunkten umzugehen. Man könnte fast meinen, die haben eine panische Angst davor, Kontrollpunkte einzunehmen. Ich habe Szenen gehabt, Einheiten des Gegners bewegen sich auf den unverteidigten Kontrollpunkt zu und kurz bevor der erste kleine Dämonenfuß diese Grenze zum Kontrollpunkt überschreitet, brecht sie ab und gehen wieder zurück. Und die rennen kopflos durch die Straßen. Sie finden manchmal den Weg zum Siegpunkt nicht, der darüber entscheidet, wer diese Schlacht gewinnt. Sie haben Probleme, Mauern zu besteigen, Tore durchzubrechen. Manchmal verschwinden Rammböcke nicht, die benutzt wurden, um Tore aufzubrechen. Da gibt's noch ganz, ganz viele Probleme, die mich immer wieder also ratlos auf dem PC haben schauen lassen, auf den Monitor, wo ich mir dachte, Leute, ich muss ja hier eigentlich gar nichts machen. Ich warte, bis ihr vor Erschöpfung zusammenbricht oder der Timer abläuft und da habe ich gewonnen. Es gibt auch Schlachten, da hat es funktioniert, aber je größer die Belagerungsschlacht und je größer auch die Städte, durch die diese KI manövrieren muss, desto schwieriger wird es. Und das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich sage, Leute, lasst es mal noch reifen, das wird mit Sicherheit, das war in der Vergangenheit genau das gleiche bei den beiden anderen Räumerspielen, das wird noch besser gemacht, aber jetzt macht es noch keinen Spaß.
Aber gibt's da Theorien in der Warhammer Community unter Total War besser gesagt Experten, warum die diese KI-Probleme bei jedem offensichtlich neuen Release wieder und wieder und wieder haben? Also irgendwann könnte man ja schlicht und ergreifend mal sagen, bring das bitte doch auf den Markt, so wie der Zustand deines letzten, nachdem du es gepatcht hattest.
Also ich sah absolute Ratlosigkeit. Es gibt auch einige Content Creators, wie es so schön heißt, wie zum Beispiel Legend of Total War, ist einer der ganz großen YouTuber und auch Streamer, die Total War Spiele spielen. Der hat dann ein bisschen dramatisch auch, hat dann einen offenen Brief geschrieben und gesagt, so, er wird nie wieder irgendwas mit Warhammer 3 spielen, weil er sich nicht erklären kann, wie selbst nach so Closed Beta Vorspielrunden mit diesen Profis diese Probleme nicht behoben werden können. Und ich würde das auch einfach gerne wissen. Also, die wissen ja, das ist so wichtig für dieses Spiel, damit das Spaß macht. Warum ist das so schwer? Ich würde das wirklich gerne mal wissen. Ich sitze aber ratlos da. Es gibt nur eine Sache, wofür es Erklärungen gibt innerhalb der Community. Die beziehen sich allerdings mehr auf ein kleines Detail. Deswegen reiße ich das nur ganz kurz an. Wenn Armeen aufeinandertreffen, sowohl in Echtzeitschlachten als auch in Belagerungsschlachten, haben die manchmal Probleme mit der Kollisionsabfrage. Manchmal haben die Probleme, sich zu finden. Manche Einheiten schlagen auch nicht zu, so als würden sie nicht verstehen, dass sie gerade beieinander stehen. Das passiert, ich sag mal so, in 15% der Fälle so. Das ist so eine Zahl, die fühlt sich für mich gerade richtig an. Da passiert das. Und dafür gibt's Erklärungsansätze. Und zwar, und das ist auch was viele Menschen ärgert, das Spiel ist momentan noch komplett ohne Blut. Ohne Blut. Traditionell schiebt dieses Franchise einige Wochen nach Release einen DLC nach, mit dem man sich quasi Blut und brutale Animationen, sage ich mal, ins Spiel reinkaufen kann. Und die Theorie geht so, dass das Spiel ursprünglich und die Animationen so designt wurden, dass es mit diesen blutigen Animationen mitberechnet wird, aber dadurch, dass sie wieder raus entfernt wurden, jetzt die Kollisionsabfrage nicht mehr richtig funktioniert. Und das ist was ganz viele Profis, sage ich mal, aufregt.
Okay, also sie verkaufen zum Vollpreis ein schlechteres Spiel, damit sie dir nachher einen DLC verkaufen können für eigentlich etwas völlig anderes.
Das ist die Theorie schon seit dem ersten Warhammer und ich gehöre okay. Auch zu den Leuten, die sich halt auch denken, es ist doch scheiße.
Ja, vor allen Dingen, was mich jetzt gerade ein bisschen überrascht, wie gesagt, schon ewig her, seit ich mein letztes Total War gespielt habe, ich nehme an, das war das erste Rome, von wann ist das? Also bestimmt 10 Jahre her.
2005, ach, siehste? Bin ich sicher, das habe ich damals auch hoch und runter gespielt.
Siehst du, also noch deutlich länger her als irgendwie die 10 Jahre, die ich gedacht habe. Aber jetzt habe ich natürlich geguckt in Vorbereitung auf die heutige Episode, was was sind denn die Kritiken dort draußen? Und ich habe es ja schon erwähnt, das Ding hat einen fantastischen Metacritic-Wert. Jetzt vielleicht nicht ganz so gut wie Elden Ring, aber gar nicht so weit davon entfernt. Ich glaube, ich habe ein negatives Review dabei gesehen. Oder was heißt negatives, nicht ganz so gutes. Irgendwie eine 6 von 10 bei GameSpot. Aber der Rest ist halt 9 von IGN und 9 von PC Gamer und 9 von der deutschen PC Games und 88 von der GameStar und. Ich könnte weitermachen. Und einerseits sitze ich dann da und denke, okay, bei dem, was du jetzt gerade mit der KI-Geschichte nennst, ist das nicht eigentlich ein Grund, da endlich mal irgendwie sozusagen zumindest mal denen auch wertungstechnisch einen Schuss vor den Bug zu geben und zu sagen, pass mal auf, Leute, so geht's nicht weiter. Und dann habe ich gelesen, dass ungefähr jeder, auch die Reviews, die so hohe Wertungen geben, sagen, die Kampagnen sind scheiße. Und jetzt denke ich mir, ich habe einen Total War mit diesen ganzen tollen Fraktionen, die du gesagt hast, mit diesem ganzen schönen Spielprinzip des Wechselnden zwischen Runden, Strategie und Echtzeit. Strategie oder Echtzeit-Taktik-Schlachten, großen Belagerungsschlachten und so weiter. Das Herzstück dieses Spiels sind doch die Kampagnen und natürlich auch dann die KI in zum Beispiel solchen Belagerungsgefechten. Wie kann denn ein Spiel, das offensichtlich, warum auch immer, ich hoffe, du erklärst mir das gleich, schlechte Kampagnen hat, und das ist übrigens auch das, was die Leute dort draußen, wenn ich mir Steam-Reviews und so weiter angucke, die echt nicht gut sind, unterm Strich für so einen Release oder bei Metacritic, wo auch immer man hinguckt, überall heißt es, entweder KI-problematisch und oder meistens mit einem Und versehen, insbesondere eine total schlechte Kampagnen. Und ich denke mir, wie passt das zusammen, Dom?
Ja, du, das ist wirklich eine spannende Frage. Ich glaube, da zählt viel mit rein. Also einmal ist es sicherlich interessant, wo die einzelnen Reviewer ihre Schwerpunkte setzen. Also ich meine, klar, wenn in so einem Spiel die KI solche Fehler macht, wie ich sie gerade beschrieben habe, das verlangt eigentlich wirklich, also es ist ja eigentlich nicht mein Metier, weil ich mit diesen Wertungen nicht viel am Hut haben will, aber
nee, ich meine,
Moment, aber das wäre verlangt auf jeden Fall nach einer Abwertung. Das ist nämlich was, wo man sagen würde, Leute, das ist doch Quatsch für so ein Spiel, das ist ja essentiell, dass das funktioniert. Aber das dass dann die Wertung trotzdem erstmal so über den Kamm so hoch sind, ich kann mir das zum einen erklären, dass man dann auf die Dinge guckt, die halt wirklich also auf einem qualitativen Niveau sind, die man bei anderen Spielen dieser Art eben nicht sehen kann. Und da geht's vor allem um die Präsentation. Also wie gesagt, diese Animation der Einheiten, wenn sie denn mal zu sehen sind, die sind ja wirklich spektakulär. Auch die Einheitenvielfalt, was du da sehen kannst, das ist auf einem Produktionsniveau, auch der Soundtrack übrigens, das ist unglaublich. Sowas siehst du eigentlich nirgendwo anders. Und das könnte ich mir als einen der Gründe vorstellen, warum man dann doch sagt, naja, weißt du, das patchen die schon, aber es sieht ja schon mal toll aus, dass das vielleicht so ein Credo ist.
Okay, ich wollte dich jetzt auch nicht zwingen, sozusagen Wertungen zu vertreten, die du gar nicht gegeben hast, sondern einfach vielleicht hast du erklärt, Erklärungsansätze, wie das zusammenpasst. Denn wenn wir jetzt mal zu den Kampagnen kommen,
ja,
um das vielleicht vorneweg zu fragen, sind die Kampagnen scheiße?
Es gibt im Grunde ja nur eine Kampagne.
Ah, also okay.
Es gibt einen Prolog, das ist so ein glorifiziertes Tutorial, aber das ist tatsächlich ein gutes Tutorial. Also war vielleicht gerade das falsche Wort, mit glorifiziert meine ich, ein riesengroßes Tutorial. Man spielt eine kleine Mini-Kampagne, die wirklich wunderbar in die Spielmechaniken einführt. Aber dann gibt's nur eine Kampagne. Und das ist das Problem, weil das ist eine Storypunk-Kampagne. Und ich sag mal, 90% der Spielerschaft, die wollen keine Story-Kampagne, die wollen Sandbox-Modus. Die wollen sich eine Fraktion rauswählen und damit die Welt erobern oder meinetwegen eigengesetzte Ziele erreichen. Aber die wollen keine Story-Kampagne. Das soll optional sein. Und was Warhammer 3 macht, ist, die geben uns, jetzt sage ich einfach mal uns, weil ich mich mit den Menschen verbrüdere, die auch vor dem PC sitze, die geben uns einfach nur eine Story-Kampagne, die außerdem so einen speziellen Spielstil von dir einfordert, dass Leute, die eigentlich Sandbox spielen wollen, das nicht mehr umsetzen können.
Warte mal, es gibt keinen Sandbox-Modus?
Das ist genau das Problem. Es gibt keinen Sandbox-Modus. Der wird noch kommen, 100%. Das ist die sogenannte Mortal Empires-Erweiterung. Die jetzt dann auch in Sicht Mortal Empires-Erweiterung bedeutet, da werden alle Welten, die es in Total War Warhammer 1 und 2 bisher gab, zusammengeklatscht mit der von Warhammer 3. Und dann gibt's Sandbox auf einer Riesenwelt. Das wird toll. Das Problem ist nur, das dauert noch. Und bis dahin ist das ein Spiel, das ich auch nach dieser Wertschätzung nicht mehr anfassen werde.
Aber okay. Es gibt keinen Sandbox-Modus.
Nee.
Und jetzt bleiben wir mal, weil ich habe gleich noch eine Frage dazu, aber erstmal zu dem Thema, was ist denn das Problem dieser einen genau. Story-Kampagne, die dabei ist, die ja offensichtlich dann das komplette Spiel ist, wenn es keinen Sandbox-Mode gibt?
Absolut richtig. Das Problem dieser Kampagne ist, dass die dir einen Spielstil aufzwingt, die absolut ins Gegenteil von dem läuft, was die meisten Menschen wollen, nämlich einfach freies Welterobern. Und jetzt erzähl dir mal ganz kurz, wie diese Kampagne funktioniert. Also, ich mache jetzt diesen Fluff-Text, den mache ich jetzt extra reduziert, weil das ist gar nicht so wichtig. Es geht im Grunde darum, ein großer mythischer Bär in dieser Spielwelt wurde in Ketten gefangen und jede Fraktion, die es in diesem Spiel jetzt gibt, hat ein eigenes Interesse, diesen Bär zu befreien. Das ist aber nur auf der narrativen Ebene. Am Ende läuft es auf dasselbe hinaus, befreit diesen Bären oder bringt ihn um, aber erreicht diesen Bären, kommt zu diesem riesengroßen, gigantischen Bären hin. So, wie kommt man dahin? Aus irgendwelchen Gründen, sind für jetzt nicht interessant, hat alles nur narrative Gründe, muss man, um diesen Bären erreichen zu können, 4 Dämonenprinzen-Seelen ernten. Das sind diese Dämonenprinzen von den 4 Chaos-Fraktionen, die ich schon beschrieben habe. Korn, Slane, Schnörgel und Zinth. Die muss man quasi alle ernten, beziehungsweise jeden dieser Götter einmal besiegen, um dann zu den Bären zu kommen. Und wie funktioniert das jetzt im Spiel? Nach 25 Runden kommt die erste Meldung und 25 Runden, kurz für den Kontext, da hast du so angefangen, langsam reinzufinden, die ersten Städte vielleicht erobert, du guckst so langsam über die Grenzen deines eigenen Reichs hinaus. Nach 25 Runden kommt die Meldung, oh, es beginnen sich bald Risse im Boden überall zu öffnen, die direkt ins Reich des Chaos führen.
Nein, mal warte. Sie haben nicht nur keinen Sandbox-Mode und eine Kampagne, sondern die eine Kampagne, die sie haben, ist auch noch unter Zeitdruck.
Ja, genau.
Oh nein.
Das ist ja der Knaller, genau.
Oh Gott.
Den Höhepunkt hast du mir jetzt vorweggenommen, aber ist egal. Genau, also das ist mit Zeitdruck. Und es funktioniert so. Nach 25 Runden kommt diese Meldung, Chaos, Risse öffnen sich überall im Boden. Das funktioniert wie quasi Teleportationspunkte. Und jetzt will das Spiel Folgendes. Wenn die Risse öffnen, die öffnen sich überall in der Spielwelt, scheinbar auch zufällig, aber in einer wirklich hohen Dichte, dann will das Spiel, dass du sofort mit deiner stärksten und größten Armee in diese Teleportationslöcher reingehst und da über diese Teleportation in eines der 4 Chaosreiche reinkommst. Und diese Reiche kann man sich vorstellen wie kleine Arenen. Und dann ziehst du in diesen kleinen Arenen, in die du hineinteleportiert bist, mit deiner Armee umher und versuchst, die Aufgaben dieser jeweiligen Arena zu erfüllen. Je nachdem, welchem Gott diese Arena gewidmet ist, gibt es dann eigene Aufgaben. Das ist nochmal ganz, ganz cool und ganz interessant. Kann ich auch gerne noch was von erzählen. Aber jetzt erstmal nur so viel dazu. Und dann geht es eben darum, in dieser Arena diese Bedingungen als erster zu erfüllen, weil die gesamte KI, das sind zu Spielbeginn 110 Fraktionen, glaube ich, die machen genau das Gleiche, also Unterfraktionen, weißt du, so Parteien, also nicht eigene Kulturen, sondern so Unterfraktionen, die versuchen alle das Gleiche und es gibt immer nur einen Sieger. Und wer es nicht geschafft hat, in dieser ersten Runde quasi der Chaos-Rifts das Ziel zu erreichen, kehrt mit leeren Händen zurück und im schlimmsten Fall ohne Armee. Und daraus ergibt sich jetzt folgendes Spielverhalten und damit bin ich auch am Ende, warum das so ein Problem ist. Ab Runde 25, 30 wartet eigentlich nur noch die gesamte Spielwelt darauf, dass sich diese Rifts öffnen, die schicken ihre stärksten Armeen rein und dann versuchen die so schnell wie möglich das Ziel dort zu erreichen. Das bedeutet, es ergibt für dich keinen Sinn mehr, in der Zwischenzeit Feldzüge in der echten Welt zu führen, quasi in der Welt außerhalb dieser Arenen, weil die gesamte KI ist so programmiert, dass die mit einer Hochgeschwindigkeit in diese Arenen reinspringt und so schnell wie möglich diese Ziele erfüllt, dass es manchmal schon nach 60 Runden vorbei sein kann. Also nach 2 Stunden ist das Spiel manchmal einfach schon vorbei. Oder nach 3. Und das ist halt das große, große Problem. Du musst diesem Feature folgen, um das Spiel gewinnen zu können. Du kannst dich dem nicht entziehen. Und das ist im Grunde eine Story-Mission auf Zeitdruck. Und das ist eben was, worauf die meisten Menschen keinen Bock haben.
Also, Moment, okay. Ich will jetzt nicht sagen, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. Dann sagen vielleicht wieder einige, der Jochen übertreibt wieder ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht nennenswert intelligenter, als ich sag jetzt mal Markus Söder will. Zumindest also, klingt ja. Es so. Also ich stelle mir das gerade vor, wenn ich das jetzt zum Beispiel auf Civilization, ich weiß nicht, völlig vergleichbare Spiele, aber abstrahiere, muss ich mir so vorstellen, als gäbe es in Civilization kein Endlosspiel, sondern es gäbe eine einzige Kampagne, bei der ich zwar unterschiedliche Fraktionen spielen kann, aber die ganze Kampagne ausschließlich unter einem Zeitdruck stattfindet. Und wenn ich sozusagen diesem Zeitdruck nicht folge, dann ist die Kampagne verloren, ich kann nichts anderes spielen als diese eine Kampagne. Habe ich das so halbwegs richtig verstanden?
Exakt das ist
okay,
es,
das ja. ist vielleicht doch das Dümmste, was ich je gehört habe. Also jetzt überspitzt natürlich formuliert, aber wer kommt denn auf so eine Idee? Also das klingt jetzt wirklich nicht schlau.
Nee, das ist, folgt halt diesem Trend, den ich versucht habe vorhin schon zu skizzieren, diesem Trend hin zu mehr Story in der Kampagne, die quasi einem aufgedrückt und wirklich explizit erzählt wird. Ich meine, wenn wir uns erinnern, 2004, ich habe nochmal nachgeguckt, da erschien das erste Rome, 2004, da gab's das halt nicht. Da hast du im antiken Rom gespielt, da hast du jetzt meinetwegen als Julia gespielt, eine Fraktion der Römer, und konntest einfach die Welt erobern. Dann gab es aber manchmal vom römischen Senat so Aufträge wie, oh, es wäre richtig toll, wenn du Korsika für uns einnehmen würdest, dafür hast du 20 Runden Zeit. Wenn du es nicht machst, egal, dann mag dich halt ein Senator nicht oder du verpasst 100 Denare als Belohnung. Hier aber ist es obligatorisch, du musst das machen. Und das hat so einen, also so ein Zwang übt das aus, dass du das Spiel nicht im Sandbox-freien Modus spielen kannst, wie du eigentlich möchtest. Und das ist, wie gesagt, das große Problem. Inszenatorisch ist das natürlich wieder, also auf eine gewisse Weise toll gemacht, dass du zum Beispiel, wenn du in die Arena des Nörgel kommst, das ist dieser Chaos-Dämon der Pestilenzen, dann wird meine Armee nach und nach vergiftet und verlangsamt. Oder besonders schön, wenn du in die Arena des Slaanesh kommst, das ist so dieser Gott, ne, Sex, Erotik, Verführung, da passiert gar nichts, außer, dass du jede Runde ein immer mächtigeres magisches Item angeboten bekommst und wenn du das annimmst, fliegst du aus der Arena raus, nimmst aber das Item mit. Aber wenn du der Versuchung widerstehst, dann kommst du ans Ziel in der Arena. Das ist schon irgendwie ganz nett, aber halt leider nicht das, was ich spielen will.
Ja, also, und vor allen Dingen, du kannst dir eine Geschichte auch in einem Ding anders erzählen, als die Leute zu einer ganz spitzen Spielweise zu zwingen, die noch dazu, was du ja wissen solltest, wahrscheinlich eine Mehrheit oder zumindest ein großer Teil der Spieler einfach nicht spielen will.
Ja, im Vorgängerspiel war es übrigens auch schon so, da gab es auch so eine Story-Kampagne, genau das gleiche, da ging es um so einen Mahlstrom, den musste man beherrschen, auch da gab es so eine Art Zeitlimit, Zeitdruck und auch da, die Leute haben sich gefragt, was soll das denn? Da hatte ich aber den Eindruck, da war es noch ein bisschen großzügiger gesetztes Zeitlimit, da hatte ich so die Illusion oder zumindest oder vielleicht auch sogar den Eindruck, ich kann immer noch dazwischen eigene Feldzüge führen, selber mein Reich erweitern und kann dem zwar auch folgen, aber muss jetzt nicht unbedingt. Aber hier diese Chaos-Teleportations-Rifts, die klaffen ja überall bei dir im Reich auf und auch wenn du dich nicht um die kümmerst zum Beispiel, dann beginnen die dein Umland zu korruptieren. Das ist so ein Faktor in dem Spiel selbst, muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber du hast schon Interesse daran, dass du entweder durch diese Tore gehst oder sie zumindest schließt, weil sonst deine eigene Wirtschaft zum Beispiel übelsten Schaden nimmt. Und das sind Dinge, die dir unmöglich machen, deinen eigenen Spielstil noch zu verfolgen. Und das ist die Kritik, die ich auch habe, dass das obligatorisch ist. Du kannst dem nicht entkommen.
Okay, und jetzt gibt's, darüber sollten wir auch noch vielleicht zum Abschluss nochmal sprechen, jetzt gibt's ja, habe ich gelesen, warten ja die Leute auf eine Mega-Kampagne namens Mortal Empires. Und jetzt, ich fasse das mal kurz zusammen und du korrigierst mich, wenn ich mich irre. Ja. Mortal Empires verbindet das neue Total War Warhammer 3 mit Total War Warhammer 2 und mit Total War Warhammer 1 zu einer gewaltigen Riesenkampagne. Wir wissen noch nicht, Stand heute, wo wir das aufnehmen, am 16.3., wann dieses Mortal Empires erscheinen soll. Und das ist dann gewissermaßen, wenn das erscheint, dann haben wir eigentlich die richtige große Kampagne und vielleicht auch noch den Sandbox-Mode. Und bis dahin, also auf mich wirkt das jetzt so als Außenstehender, der da gar nicht drinsteckt, wirkt es aber echt ziemlich frech. Also um nicht zu sagen schon absolut dreist, dieses Total Warhammer 3 in diesem Zustand schon mal zu verkaufen und dann zu sagen, ja in dem Zustand, in dem ihr es alle spielen wollen würde. Das kommt dann irgendwann später und die KI verbessern wir dann vielleicht auch noch. Aber erstmal habt ihr das Ding zum Vollpreis gekauft. Und dann braucht ihr eigentlich auch noch die beiden Vorgänger. Und wenn ich das richtig verstanden habe, auch noch auf derselben Plattform, auf der man jetzt Total War Warhammer 3 gespielt hat, was wahrscheinlich bei Steam jetzt kein großes Problem ist, aber wenn man das zum Beispiel im Epic Store kauft und dann dort Total Warhammer 1 gar nicht verfügbar ist, dann kann man diese Mortal Empires Kampagne gar nicht nutzen. Also unter dem Strich bekomme ich wieder mal zum Release eine schlechte KI, ich bekomme eine schlechte Kampagne, ich bekomme keinen Sandbox-Mode und wenn ich am Ende dieses Spiel, das ich gerade zum Vollpreis gekauft habe, so spielen will, wie es irgendwie mal intendiert war, brauche ich eigentlich auch noch die beiden Vorgänger, wenn ich die jetzt nicht habe. Das klingt für mich wie echt eine dreiste Mogelpackung.
Ja, also stimmt alles so. Ich finde, vielleicht ist es auch so ein Kommunikationsproblem, weil irgendwie, also man hat durchlesen können in den Blogposts der letzten Jahre oder auch schon vom ersten Total War Warhammer 1 an. Das war immer so geplant, dass die quasi drei alleinstehende Spiele mit einem ganz starken Fokus auf die Story-Kampagne veröffentlichen wollen. Und Mortal Empires ist quasi das, was noch nachgeschoben wird, das große, besondere Feature, das dann diese Welten zusammenbringt und dann, wenn man möchte, diesen Sandbox-Modus spielt. Aber was ich eben so krass finde, ist, selbst beim ersten Warhammer haben schon die Leute gesagt, wir wollen die Sandbox von Anfang an, wir wollen die große, bespielbare Warhammer-Welt und nicht diese Teilung in diese Story-Kampagnen. Aber das wurde halt jetzt aus, weiß ich nicht welchen Gründen, so durchgezogen. Das war wahrscheinlich auch nicht mehr einfach so zu ändern, nachdem man gemerkt hat, dass der Schwerpunkt der Community eigentlich woanders liegt. Und jetzt ist es halt mal wieder so ein typischer Total War-Release. Kein typischer Warhammer, sondern ein typischer Total War-Release. Ich habe mir das Spiel jetzt gekauft. Ich habe es jetzt viel gespielt und jetzt liegt das so lange in meiner Steam-Bibliothek drin, bis das Entwicklerteam, und das machen sie ja zum Glück immerhin, das so weit patchen und zusammenfügen, dass ich sage, jetzt ist es das Spiel, was ich eigentlich spielen will.
Ach, irgendwie erinnert mich das. Oh, ja, siehst du, da wird sogar Scout. Oh. Der Scout ist böse. Ja, hat nichts mit der Taube im Garten zu tun. Ja, das ist Scout, die dir gerade zugehört hat, was Total War Warhammer 3 angeht. Ich muss sie gerade mal ein bisschen. Meine Damen und Herren, das ist der Live-Podcast, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das können wir einfach mal alles drin lassen. Oh, jetzt macht Recon auch noch mit. Ja, eine böse Taube ist im Garten. Ja, ich bin gleich wieder da.
Ja, sehr gerne. Dann kann ich das nutzen. Das sind übrigens auch die Geräusche, die ich gemacht habe, als ich vor den neu überarbeiteten Menüs in diesem Spiel saß. Das ist nur ein Detailding, aber das passt gerade so gut. Was ich vorher in diesem Total War Warhammer 2 zum Beispiel so wunderschön fand, war, dass jedes Icon in dem Spiel in dieser runden Strategieansicht also toll illustriert war. Man hat einfach gesehen, wenn ich eine Stadt zum Beispiel angegriffen und erobert habe, gab es unten dann verschiedene Möglichkeiten, was will ich mit dieser Stadt anstellen, und die waren dann diese kleinen Icons, diese Illustrationen, die zeigten nicht nur, was passiert, also die Stadt einreißen, die Stadt besetzen, die Stadt plündern, da hat man dann so kleine Figürchen gesehen, die genau diese Dinge machen, sondern die Illustrationen waren auch noch angelehnt an die eigene Fraktion, die man gerade spielt. Also es sah anders aus, wenn man mit Untoten eine Stadt eingenommen und besetzt hat, als mit Orks zum Beispiel. Und all das wurde jetzt gestrichen und ersetzt durch eine ganz vereinfachte, fast schon an Mobile Gaming erinnernde Art und Weise zu illustrieren. Ganz detailfreie, grobe Illustrationen, die dann so andeuten, okay, die Stadt wurde geplündert, die Stadt wurde belagert. Und dessen Farbgebung, dieses durchgehend Rote, sich auch fortsetzt bei allen anderen Icons, die man auf dieser Kampagnenkarte sieht. Und auch das ist was, was mir nicht in den Kopf will. Ich schaue da drauf und sehe Tomatensalat. Alles ist rot, was furchtbar ist, wenn man Total War Warhammer 2 zum Beispiel gespielt hat, weil da war Rot die Farbe für dieses Gebäude ist zerstört, bitte repariere es, oder diese Baureihe kann nicht mehr fortgesetzt werden. Jetzt ist alles rot, das heißt, das Entwicklerteam hat aktiv die Lesbarkeit der Menüs verschlechtert. Und auch das ist eine Leistung, die man erstmal erbringen muss.
Okay, also wusste man das denn schon vorher? Also wusstest du denn, bevor du es dir jetzt gekauft hast, weil du es ja auch privat und so generell spielen wolltest, wusstest du denn schon vorher, es gibt keinen Sandbox-Modus, es gibt diese eine Kampagne mit dieser sehr, sehr spitzen mit diesem sehr, sehr spitzen Spielstil und so weiter. Wusste man das vorher oder hat man anhand der Vorberichterstattung, anhand der Sachen, die die Entwickler halt schon preisgegeben haben? Weil ansonsten, also das klingt hier halt wirklich wie eine große Mogelpackung, wenn ich ehrlich bin.
Also eine Überraschung war es meiner Ansicht nicht. Es wurde schon kommuniziert, aber es ist halt jetzt dann trotzdem etwas, wo dann die Leute sagen, nö, das ist halt nicht, was wir wollen. Nur weil wir wussten, dass es wehtun wird, tut es trotzdem immer noch weh in dem Moment, als es uns vorgesetzt wurde, ja.
Ah, okay, aber wenigstens haben sie es nicht hinterm Berg damit gehalten.
Nee, ich glaube, das wäre ja der Knaller gewesen. Also dann.
Ich stecke da ja nicht drin, deswegen ich frage nach, interessiert. Ah, aber trotzdem. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, immerhin, weißt du, auch bei KI und so weiter, immerhin arbeiten sie dann dran.
Ja, ja.
Ich bin da ja altmodisch, ja, ich gehöre ja zu den Leuten, die dann sagen würden, ich kann niemanden dafür, oder ich finde es komisch, jemanden dafür irgendwie über den grünen Klee zu loben, dass er die Arbeit macht, für die ich schon längst bezahlt habe, wenn ich jetzt Käufer des Spiels wäre. Ist ein bisschen so, natürlich nicht völlig vergleichbar, nur Analogie, als würde ich jetzt bei VW sagen, na, immerhin nehmen sie aber die betrügerischen Steuergeräte raus, wo ich sagen würde, nee, das ist dafür kann ich ihnen jetzt keinen Orden anheften. Hätte von Anfang an erwartet, dass das halt einfach in dem Zustand ausgeliefert wird, der sozusagen den Qualitätsmaßnahmen entspricht. Deshalb will ich jetzt gar nicht vergleichen, daran erinnert es mich immer nur ein bisschen. Was bleibt denn dann unter dem Strich? Also wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ein jetzt nicht kaufen, sondern warten, bis das Mortal Empires fertig ist, bis die KI und so weiter gepatcht sind und dann irgendwann würde ich ja tippen, in 2, 3, 4 Monaten mal in einem Sale mitnehmen oder kommen die so schnell nicht in den Sale?
Also das auf jeden Fall. Also das ist, was ich sagen würde. Wer es schon gekauft hat und jetzt mit mir gemeinsam schon die warmen Tränen vergossen hat, ich kann uns alle trösten. Der Track Record von dieser Firma, und das kann man ja wirklich auch sagen, das wird dann schon irgendwann funktionieren. Also die arbeiten da schon dran. Man sieht's auch, die Updates sind auch riesengroß. Da gibt's auch kostenlose Updates, traditionell immer, die viele Einheiten neu einführen, die Spielmechaniken überarbeiten. Die sitzen da jetzt schon dran. Es dauert halt leider nur und das ist ärgerlich. Das heißt also, wer es schon gekauft hat, der gute Tag wird kommen, er wird nur länger als 2, 3 Monate in der Zukunft liegen. Ich rechne damit, im Herbst können wir damit Spaß haben. Ich glaube, Mortal Empires wird sogar noch länger dauern. Und für all jene, die es noch...
Was? Moment, aber da habe ich doch jetzt gehört, also viele spekulieren doch, dass es jetzt demnächst schon kommt.
Ich glaube, das dauert noch, weil wenn man sich, also ich weiß nichts Konkretes, muss ich betonen, aber wenn man sich anguckt, was jetzt die ersten Patches sind, die haben jetzt geschrieben, kurz vor unserer Aufnahme, wir gehen jetzt erstmal Performance-Probleme an. Also erstmal Performance-Probleme lösen und die ersten Überarbeitungen von Bugs und Problemen im Gameplay. Und danach werden sie wahrscheinlich Feedback überarbeiten, was dieses Fraktionen-Balancing angeht, weil sowas auch bei Total War Warhammer 2. Und dann, wenn dieses Baustück passt, dann fangen die, glaube ich, an, das zu verbinden mit Total War Warhammer 2 und 1. Weil bei 2 gab es eine Vollkatastrophe. Mortal Empires wurde ewig verschoben, weil es nicht funktioniert hat technisch. Ich glaube, das wollen die nicht wiederholen. Und deswegen glaube ich, also wer es noch nicht gekauft hat, ganz großer Wunsch und Bitte von mir, noch zurückhalten. Da ist aktuell noch nicht viel gewonnen. Das ist, wie gesagt, dieser Wein, den man noch gut im Keller lassen kann und reifen lassen kann. Und dann wirklich erst zum nächsten Sale oder halt, wenn diese Mortal Empires Kampagne angekündigt und umgesetzt wurde, erst dann kaufen. Das ist meine eindeutige Handlungsempfehlung.
Ach, schöne neue Spielewelt. Naja, so neu ist es ja nicht, aber das wirkt schon so ein bisschen wie ein, wir verkaufen jetzt den Leuten zum Release, die es sowieso kaufen, weil wir haben diese Fanbase und wenn ich mir angucke, wie viel Nutzer-Reviews jetzt bei Steam auch einfach angelaufen sind, also das wird sich in den ersten Tagen schon sehr ordentlich verkauft haben, und wir verkaufen denen jetzt ein, keine Ahnung, 80-75% fertiges Spiel, weil sie kaufen es ja sowieso, wir heimsen eh wieder überall die tollen Wertungen ein. Ja, warum sollen wir uns noch ein Dreivierteljahr Zeit lassen und das fertige Spiel veröffentlichen? Weil jetzt holen wir uns da schon mal die Kohle ab und wenn wir in einem halben, Dreivierteljahr, wann auch immer fertig sind, dann sind wir eh wieder groß in Presse und Öffentlichkeit mit den ganzen Nachtests und jetzt ist es endlich an dem Status und jetzt dann greifen wir auch noch die Leute ab, die jetzt sozusagen die ganze Zeit gewartet haben oder sagen, das nehmen wir im Sale mit, weil wir wissen ja mittlerweile, dass Firmen nicht nur den und Entwickler und Publisher nicht nur den Release-Zeitraum planen, sondern auch extrem viel Wert hinter den Kulissen darauf legen, dass man im ersten, zweiten, dritten Sale, also dass man irgendetwas hat, womit man das Ding wieder auf die Steam-Startseite und so weiter gepusht kriegt. Und wenn hier jetzt der unfertige Zustand, so wirkt es manchmal, nicht nur bei diesem Spiel jetzt, aber der unfertige Zustand sozusagen schon der Plan des Release, der verschiedenen Release-Fenster sozusagen ist, weil nach dem ersten Release kommt dann irgendwann der, jetzt geht es in den Sale oder wird auf der Steam-Startseite und Co. nochmal promoted mit dem großen Patch, der jetzt hier, keine Ahnung, des Mortal Empires dazu bringt. Also die Tatsache, dass wir den unfertigen Zustand vielleicht sogar, kann ich mir sehr gut vorstellen, habe ich auch durchaus schon so hinter den Kulissen munkeln hören, jetzt nicht konkret auf das Spiel bezogen, aber auf andere Spiele, dass das mittlerweile schon gewissermaßen strategisch einkalkuliert wird, die Fans schon da mitzunehmen, wo das Spiel noch gar nicht fertig ist. Ah, das ist die schöne neue Welt, Dom.
Sie haben halt auch wirklich, also aus ihrer Sicht, einen sehr klugen Move gemacht und gesagt, die Oga gibt's halt für Vorbesteller und diejenigen, die, glaube ich, eine Woche nach Release das Spiel kaufen, weil das ist halt einfach, die haben einen wahnsinnig tollen, kann sich jeder angucken, Trailer spendiert bekommen, die Oga mit einem eigenen Soundtrack. Oga, ich weiß jetzt nicht, wie der persönliche Geschmack bei den Leuten da draußen ist, aber ich finde die halt auch einfach als Fraktion cool. Das ist halt fies. Dann sitzt du davor und denkst, oh, wahrscheinlich wird das eine Baustelle zum Release sein, aber ich will halt auch die Oga spielen. Und dann packt man es halt weinend in den Warenkorb.
Jetzt ist es ja schön, wie man dann auch vielleicht sieht, zum Abschluss, wenn du nicht noch irgendwie was zu sagen hast, weil meine Fragen sind echt restlos beantwortet. Vielen Dank schon mal. Aber jetzt sieht man wahrscheinlich, wie wir unterschiedlich auch an die Betrachtungsweisen rangehen. Ich glaube, wenn ich jetzt in deinem Stuhl sitzen würde, als derjenige, der sowas gespielt hat, würde ich rauskommen mit einem, dieses Spiel ist keinerlei Empfehlung, es ist 0 Cent wert, so wie es nämlich ihr Geld behandelt, so sollte man es behandeln. Ja. Und du wirst wahrscheinlich, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, rausgehen mit einem, da steckt ein super Spiel drin, wartet noch ein paar Monate und packt's dann für günstig Geld ein.
Ja, darauf läuft's im Grunde hinaus. Vielleicht muss ich an der Stelle auch nochmal sagen, weil es soll jetzt nicht so wirken, also zumindest in meinen Augen, dass das jetzt hier ein Vollverriss ist oder so. Aber
nö, hat's gar nicht.
Okay, gut, aber dann nochmal kurz die Betonung, weil das ist auch wirklich was, da sei ja auch nichts Falsches. Nochmal ganz kurz Produktionsniveau, was hier Einheiten und die ganze Inszenierung angeht und nochmal auch der Soundtrack, darüber spricht man ja eh immer viel zu selten. Also top-notch, also wirklich Wahnsinn. Da steckt eine, also Liebe ist ja eigentlich ein Wort, das im Kapitalismus keinen Platz hat, aber da steckt ein Auge fürs Detail drin, das ist schon der Knaller. Aber mein Gott, also die Zutaten sind da, jetzt macht halt endlich den Kuchen, den wir alle wollen.
Das ist ja, und vor allen Dingen, auch wenn das jetzt, wenn wir jetzt vielleicht viel Kritik besprochen haben, ich halt, also zumindest aus meiner Perspektive wirkt es ja auch wie notwendige Besprechungen und Analysen und auch an den richtigen Stellen die notwendige Kritik, dass Total War an sich für die Leute, die auf sowas stehen, schon immer eine ziemlich geile Serie ist, das ist ja nicht neu. Ja, das war ja quasi 1:1, jetzt vielleicht bis auf diese Sache mit den Mortal Empires, ist das ja die Diskussion, jetzt zumindest aus meiner Perspektive, weil wir vorher zum Beispiel von Rome 2 und so weiter geredet haben, das ist ja jedes Mal dasselbe. Jedes Mal so gefühlt stehen die Leute da und sagen, das ist schon ein ziemlich geiles Spiel, wenn es an den sozusagen finalen Zustand gepatcht ist.
Ich war bei Rome 2, ich war so traurig. Vielleicht habe ich sogar geweint, ehrlich gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass ich geweint habe damals zum Release. Ich habe mich ja so gefreut. Ich bin so ein Fan von antiker Mittelmeergeschichte und dann kam dieses Spiel und es sah alles so toll aus. Und dann habe ich das gespielt und dann zu sehen, wie meine Karthager es nicht schafften, beim Angriff auf die Bucht das Schiff zu verlassen. Es ist einfach ein Trauma, dass jetzt wieder hochkommt.
Ich kenne das ja bei jedem neuen Civilization Release.
Oh Gott.
Also, wobei jetzt bei Civ 6 war es wirklich zum Release-Zustand. Ich müsste erstmal wieder reingucken mit allen Erweiterungen, aber da ging es mir genauso wie dir wahrscheinlich bei Rome 2. Das war so ein, das ist unspielbar so.
Oh, ich hab jetzt schon wieder Tränen in den Augen. Es war so, hatte so Vorfreude. Naja, also lassen wir das, bevor ich jetzt hier völlig vom Stuhl fall. Also das war jedenfalls meine Besprechung, oder unsere Besprechung eigentlich vielmehr von Warhammer 3 Total War. Wenn's entgegen meiner Erwartung trotzdem noch Fragen geben sollte, dann bitte ab ins Forum damit von The Pod. Ein Thread wird entweder schon eröffnet sein oder, wenn noch keiner vorhanden, gerne eine eröffnen zu dieser Wertschätzung. Ich schaue mir das alles an und werde nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Und dir, Jochen, auch ein Dankeschön für deine Zeit, für die Fragen, fürs Interesse.
Dir vielen Dank für das Spielen und das Berichten der ganzen interessanten Eindrücke. Ich fand, das war super spannend.
Ja, also vielen Dank und dann mal gucken. Das ist so ein klassischer Fall von, in einem Jahr kann man nochmal einen neuen Wasserstandsbesuch machen oder was auch immer, weil da wird bestimmt einiges passiert sein. Hoffentlich.
Ja, dann gehe ich jetzt hier mal raus mit einem für die Zwerge, der berühmteste Schlachtruf Kislevs. Sei hier nochmal angebracht und dann geleiten Sie die Damen und Herren, ja, gen Kislev.
Ja, möge die Macht mit euch sein, liebe Freundinnen und Freunde. Tschüss.
Tschüss.